Wir haben eine Predigtreihe zum Buch Daniel und wir sind da jetzt im vierten Kapitel. Bevor wir den Text hören, möchte ich ein paar Dinge zum Einstieg sagen. Das Schlimmste, was einem Sünder passieren kann, ist, dass er friedlich ohne Probleme leben kann. Sozusagen, dass Gott ihn in Ruhe lässt. Dass er nicht durch Gott aufgeschreckt und angestoßen wird. Und das ist so, dass wir uns das in Wahrheit alle wünschen. Wir wünschen uns, dass wir einfach unser Leben in Ruhe und so ungestört leben können, nicht wahr? Dass da nichts zwischenkommt, dass alles so ist, wie es immer ist, dass alles so weitergeht, wie wir uns daran gewöhnt haben, dass alles schön ist, Beschaulichkeit und dass wir das Leben genießen können. Aber eine solche Ruhe ist trügerisch und gefährlich. Und wir lesen von Nebukadnezar, diesem babylonischen König, dass er lange Zeit in Ruhe und zufrieden in seinem Palast sein konnte. Er hatte ein riesiges Reich nun geschaffen und gut ausgebaut und geordnet. Die Stadt Babylon war prächtig, eine der prächtigsten oder die prächtigste Stadt der Antike, sagt man, mit den meisten Einwohnern, damals über 200.000 Menschen in Babylon, mit einem riesengroßen Stadtgebiet, die Stadtmauer 18 Kilometer lang. Und so breit, wir waren in Lucca gewesen vor einigen Jahren in Italien und da waren wir erstaunt, haben gesagt, auf der Stadtmauer von Lucca kann man spazieren gehen auf einem Weg, daneben ist ein Radweg und dann stehen noch Bänke und da ist grün und da wachsen kleine Bäumchen und so hat man Schatten auf der Stadtmauer, nicht? Und da haben wir gesagt, was für ein imposantes Ding. Aber die Stadtmauer von Babylon war genauso. Der antike Schriftsteller Herodot schreibt, man konnte mit einem Pferdegespann auf der Stadtmauer wenden, so breit war sie und 18 Kilometer lang. Na, das ist schon mal was, nicht? Und das war nicht die einzige Mauer. Es gab mehrere Befestigungsringe mit Wassergräben dazwischen und so. Die hängenden Gärten kennt man, ne, von den sieben Weltwundern, die er für seine Frau geschaffen hat, so in Stufen, zählt zu den sieben Weltwundern. Ich kann mir vorstellen, wenn Nebukadnezar an seinem Palastdach stand, und in der Abendsonne vielleicht so über seine riesige Stadt blickte, die Tempelanlagen und die Wehranlagen, die Türmchen und die Häuser, die Gassen, die Wasseranlagen, dann konnte sein Herz voller Stolz und Glück sein und sagen, liebe Seele, habe nun Ruhe, nicht? Habe Ruhe, sei guten Mutes, konnte seine Seele sagen. Ich habe alles jetzt geschafft, der Mitte meines Lebens und jetzt kann ich das genießen. Und erinnert euch das an etwas, also ein Text aus der Bibel, den wir oft zum Erntedankfest haben. Liebe Seele, habe Ruhe, kommt euch das bekannt vor? Der reiche Kornbauer, nicht? Der hat nun da seine Scheunen erweitert und größer gemacht und so. Und dann ist er so reich und glücklich und sagt, liebe Seele, habe nun Ruhe, du hast einen Vorrat für viele Jahre geschaffen und alles ist gut. Und dann sagt Gott, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele fordern von dir. Seht ihr, und da ist es Gnade. Da ist es doch Gnade, wenn Gott nicht so lange wartet, einen Sünder laufen lässt und dann sagt, heute Nacht fordert man deine Seele. Nicht? Es ist doch Gnade, wenn Gott eher einen Menschen anspricht, wenn er ihn eher anstößt und aufschreckt. Und ihm Gelegenheit zur Umkehr gibt. Das ist Gnade. Und das ist bei Nebukadnezar geschehen. Und da hören wir das jetzt aus dem vierten Kapitel im Danielbuch, die ersten Verse.
Ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe und lebte zufrieden in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der erschreckte und beunruhigte mich. So befahl ich, dass alle Weisen Babels zu mir gebracht würden, dass sie mir sagten, was der Traum bedeutete. Da brachte man herein die Weisen, Wahrsager und Sterndeuter, und ich erzählte ihnen den Traum. Aber sie konnten es nicht sagen, was er bedeutete. Bis zuletzt Daniel vor mich trat, der den Geist der heiligen Götter hat, und ich erzählte ihm den Traum. Da entsetzte sich Daniel, der auch Belshazzar heißt, eine Zeit lang, und seine Gedanken beunruhigten ihn. Aber der König sprach, Belshazzar, Lass dich durch den Traum und deine Deutung nicht beunruhigen. Und Belshazzar sprach, ach mein Herr, dass doch der Traum deinen Feinden und die Deutung deinen Widersachern gelte.
Ach, dass doch der Traum deinen Feinden gelte. Merkt ihr, Daniel hat echt Mitgefühl mit diesem König. Das ist ihm nicht egal. Ich finde erstmal interessant, dass Gott einen Weg wählt, Nebukadnezar anzustoßen, der zu ihm passte. Nebukadnezar, wird berichtet, war ein Mann, der viel Acht gab auf die Zeichendeuter, auf die Wahrsager. Er hatte einen ganzen Hofstaat davon, Sterndeuter und so weiter. Nicht? Das war seine Welt. Er rechnete durchaus damit, dass die Götter, er glaubte ja an viele, dass sie Wege haben, sich den Menschen zu zeigen irgendwie. Und da gehören auch Träume dazu und Zeichen am Himmel und so weiter. Und Gott wählt eine solche Form, er schreckt den König auf durch einen Traum. Ich glaube, dass Gott auch heute Wege wählt, Menschen aufzuschrecken, Wege, die zu ihnen passen. Wir sind in einer Gesellschaft, die so unterschiedlich ist. Die Menschen sind so unterschiedlich gestrickt. Nicht? Aber irgendwo ist jeder Mensch, glaube ich, ansprechbar und Gott weiß das. Und deswegen beten wir oft, dass Gott Menschenherzen anrührt, so dass sie es fassen können. Gott wollte ihn zur Umkehr bewegen, als der König in den besten Jahren war. Auf der Höhe seiner Macht, als sein Reich abgesichert war, jetzt konnte Nebukadnezar nachdenken. Vorher hat er so viel Unruhe gehabt, Kriege gehabt, und da musste er das Reich festigen. War auch im Reich selber waren auch Probleme, da musste er das erstmal alles ordnen. Ne? Teile der Priesterschaft hielten es mit ihm, andere nicht, weil auch so viele Götter da waren. Nicht? Und da war auch so ein bisschen Machtkampf immer in dem Gefüge. Jetzt hatte Nebukadnezar das geschafft und das Reich geeint, und es war Ruhe, Frieden schon seit vielen Jahren. Und da hinein hätte er nun über sein Leben nachdenken können, über den Himmel und die Erde und die Frage, was ist eigentlich der wahre Glaube? Stimmt das eigentlich mit den vielen Göttern oder hat Daniel recht? Denn Gott hatte ihm ja schon Zeichen gegeben. Er hat ihm schon Zeichen gegeben. Wir haben das gelesen, Daniel 2 hatte er schon mal einen Traum. Keiner kann ihn deuten, aber Daniel, der nur an einen Gott glaubt, den Schöpfer des Himmels und der Erde, das war doch ein Zeichen schon gewesen. Dann hat Nebukadnezar dieses Standbild errichtet und alle sollten es anbeten. Die drei Freunde Daniels machen das nicht. Und Gott rettet sie, nicht, aus der Todesgefahr, aus dem glühenden Ofen. Nebukadnezar hatte ein Zeichen bekommen, hat nicht darauf reagiert, hat sich nicht bekehrt. Wie viele Zeichen bekommen Menschen von Gott, dass er der König ist und sie bekehren sich nicht? Und Gott ist gnädig und geduldig. Wie Paulus in Römer 2 sagt, verachtest du denn den Reichtum der Güte, der Geduld und Langmut Gottes? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Nebukadnezar hat nach dieser Geschichte aus Daniel 3 viele, viele Jahre Gelegenheit gehabt. Gott hat ihn in Ruhe gelassen. Er konnte darüber nachdenken, über dieses Zeugnis, was diese drei Männer gegeben hatten. Nicht? Er bekehrt sich nicht. Und dann schreckt Gott ihn noch einmal auf durch diesen Traum in der Nacht, wo wieder sein ganzer Hofstaat ihm nicht helfen kann, wie viele Hilfe suchen Menschen hier und da und überall, aber nicht bei dem lebendigen Gott. Jetzt wird Nebukadnezar wieder inne, da ist auch noch dieser Daniel. Er lässt ihn rufen. Egal was es ist, was uns zu Gott hinlenkt, es ist so, wenn du angestoßen wirst, aufgerüttelt, wenn das Leben durcheinander kommt, dann wisse, Gott ist dir günstig. Gott ist dir günstig gesinnt. Er will dir Zeit zur Gelegenheit zur Umkehr geben zu ihm, dass du Gottes Botschaft hören kannst. Aber, und da werden wir jetzt hören, ist eine harte Botschaft. Ist eine harte Botschaft, die Gott hat in diesem Traum und die er durch Daniel jetzt dem Nebukadnezar sagen lässt.
Der Baum, den du gesehen hast, groß und mächtig, dessen Höhe bis an den Himmel reicht und der zu sehen war auf der ganzen Erde, dessen Laub dicht und dessen Frucht reichlich war, so dass er Nahrung für alle gab, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und auf dessen Ästen die Vögel des Himmels saßen, das bist du, König, der du so groß und mächtig bist. Denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel, und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabfahren sah, der sagte, haut den Baum um und zerstört ihn, doch den Stock mit den Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase liegen, und vom Tau des Himmels soll er nass werden und mit den Tieren des Feldes leben, bis über ihn 7 Zeiten hingegangen sind. Das, o König, bedeutet, es erging als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Man wird dich Kraut fressen lassen wie die Rinder und du wirst vom Tau des Himmels nass werden und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen. Er gibt sie, wem er will. Und dass man seinen Stock mit den Wurzeln übrig lassen soll, bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird es dir lange wohl ergehen.
Ach, ich mag mir das gar nicht ausmalen, wie dem Daniel zumute war. In der Bibel steht, dass er lange schwieg. Eine Zeit, das kann in der Bibel manchmal eine Stunde sein oder ein Tag oder manchmal ist eine Zeit auch ein Jahr, ne? Gerade im Buch Daniel. Aber ich denke mal, hier wird es eine Stunde gewesen sein. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Nebukadnezar hat seinen Traum erzählt, der ihn beunruhigte und Daniel schweigt eine Stunde. Und steht da, er war bekümmert, er war innerlich aufgewühlt. Weil nämlich das eine Gerichtsankündigung ist. Daniel weiß, der Nebukadnezar ist ein selbstherrlicher Mann, der den lebendigen Gott nicht kennt und ihn immer noch abgelehnt hat, Und da wird Gericht kommen. Und das bekümmert aber den Daniel. Ist ihm nicht egal, sagt nicht, er geschieht ihm Recht. Hat Jerusalem zerstört, nicht? Meine Heimatstadt. Geschieht ihm Recht. Nein, sondern Daniel sagt, o König, wenn das doch deinen Feinden gelte. Daniel hat Barmherzigkeit mit seinem Herrn und König und er hat Mut. Er hat unglaublichen Mut, der dieser Daniel, vielleicht aus Barmherzigkeit, nicht? Weil er sagt, der König muss es hören, er muss diese Botschaft hören. Aber gehört unglaublich viel Mut dazu, zu sagen, ja König, du bist dieser große Baum, nicht? Er wird abgehauen werden. Ratschluss des höchsten Gottes, du wirst erniedrigt werden. Oh, das sagt man nicht gerne einem König, der die Macht hat. Aber Daniel sagt es ihm. Wisst ihr, und das ist einfach auch heute bis heute so, die Botschaft Gottes ist eine unangenehme Botschaft, die den Sünder zur Umkehr rufen will. Aber wer will denn hören von Sünde? Keiner, die ganze Welt will das nicht hören. Will gute Worte hören, sag schöne Worte. Dass Gott einfach allen Menschen gnädig ist und alle in den Himmel kommen, wenn es so etwas gibt. Sagt die Bibel nicht. Aber diese Botschaft wollen die Menschen hören. Nicht Umkehr, nicht, dass man schuldig ist vor Gott, wollen wir nicht hören. Aber Daniel muss diese Botschaft sagen. Warum? Aus Gnade. Er hat Barmherzigkeit mit seinem Herrn. Deswegen muss er diese Deutung dem König sagen, damit er Gelegenheit zur Umkehr bekommt. Und sagt ihm, du musst erkennen, dass der höchste Gewalt hat über alle Königreiche, er gibt sie, wem er will. Damit sagt Daniel doch sinngemäß, König, du musst dich beugen, du musst den Platz einnehmen, der dir gebührt. Vor Gott musst du dich beugen. Das wollte der König nicht. Gott gibt noch eine Gelegenheit, dem Gericht zu entgehen. Das bedeutet das ja. Daniel wirbt ja geradezu darum, er sagt, darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen, mache dich los von deinen Sünden. Kehr um zu dem lebendigen Gott. Diese Botschaft begleitet auch heute die Verkündigung des Evangeliums, dass gesagt wird, wendet euch ab von der Sünde eures Unglaubens und eurer Rebellion gegen Gott und kommt unter die gute Herrschaft Gottes in Jesus Christus. Der ist ein ganz anderer König als die Könige dieser Welt. Sanftmütig, barmherzig. Und darin steckt ja, dass Daniel auch weiß, Gottes erstes Ziel und sein Herz, Gottes Herz ist doch nicht darauf gerichtet, Nebukadnezar, diesen großen König, in den Staub zu treten. Das ist doch gar nicht die eigentliche Absicht Gottes. Gott will Menschen nicht erniedrigen. Gott hat den Menschen geschaffen und hat ihn zur Herrschaft über seine ganze Schöpfung bestimmt. Er hat gesagt, ich gebe euch das alles. Gottes Absicht ist nicht, den Menschen zu erniedrigen, aber Gott will, dass die Menschen umkehren von der Sünde ihrer Rebellion lassen und ihn als den alleinigen Gott und König anerkennen. Denn sonst, wenn sie es nicht tun, werden sie sich selbst verderben. Und das ist in der Geschichte und in der Bibel interessant, eine interessante Doppelgesichtigkeit. Es steht hier als Ratschluss des Höchsten, ergeht das über dich. Du wirst tief absinken, Nebukadnezar. Kann man deuten und sagen, es ist ein Gericht Gottes. Man kann aber auch das ein bisschen von der Bibel noch von einer anderen Seite betrachten und sagen, ja, es ist ein Gericht Gottes. Manches, was Menschen erfahren, wo sie zu Fall kommen, ist ein Reden Gottes. Aber es ist nicht nur so, dass Gott aktiv jetzt sagt, ich will den Nebukadnezar in den Staub drücken, sondern er überlässt auch die Menschen sich selbst, wisst ihr, und dann erniedrigen sie sich selbst. Also wohin diese Menschheit driftet ohne Gott, das ist absurd. Es ist so absurd, was in dieser Welt geschieht, nicht? Wenn Gott seinen Segen wegnimmt, seinen Geist ganz wegnimmt, wenn seine Gebote und Werte nichts mehr gelten, die Menschheit richtet sich selbst zugrunde und Gott lässt sie. Da kommt sie zu Fall, ganze Völker, aber auch Einzelne. Gottes Sinn ist darauf gerichtet, dass es aber nicht geschieht, sondern dass der Sünder umkehrt. Und wir hören jetzt, wie das weitergeht mit dem Nebukadnezar. Gott ist noch ungefähr etwa ein ganzes Jahr über Nebukadnezar barmherzig. Hat ihm den Traum geschickt. Daniel hat es gedeutet, hat geworben, gesagt, König, kehr um. Und dann geht noch ein Jahr, merkt ihr, wie geduldig Gott ist.
Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt. Durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Du sollst bei den Tieren des Feldes sein, und man wird dich Kraut fressen lassen wie Rinder. 7 Jahre sollen vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Welt und sie gibt, wem er will. Und im gleichen Augenblick wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und fraß Kraut wie die Rinder und vom Tau des Himmels wurde sein Leib nass, bis sein Haar wie Adlerfedern wuchs und seine Nägel wie Vogelklauen wurden.
Was ist das ein grässliches Bild, was er da abgibt? Wir wissen das nicht genau, was das da ist für eine Erkrankung. Irgendwie eine psychische Sache. Er hält sich für ein Tier, nicht? Er hält sich für ein Tier und lebt auch da draußen. Interessant, habe ich gelesen, über die Zeit ist vieles bekannt. Und über die Regierungszeit Nebukadnezars wird eigentlich schon bestätigt, was wir aus der Bibel wissen, seine große Bautätigkeit und so weiter. Aber interessant ist, dass zum Ende seiner Herrschaft ein antiker Schriftsteller davon weiß, dass Nebukadnezar eines Tages auf dem Palastdach stand und dann hat er eine Aussage getätigt, nicht diese, die wir hier lesen genau, aber er weiß über Gottes Gericht und dass das die Zeit für das Königreich Babylon abgelaufen ist. Und danach verschwindet er, wird nicht mehr gesehen. So sagen die Quellen. Er ist ja eine ganze Zeit, einige Jahre von der Bildfläche verschwunden. Ein Mensch, der sich nicht beugen will vor Gott und dessen Stolz bis in den Himmel wächst, wird erniedrigt werden. Das Neue Testament sagt es auch, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, sagt Jesus, wer sich selbst vor Gott erniedrigt und demütigt, den wird Gott erheben. Ich habe gelesen, es gibt auch heute immer mehr Auffälligkeiten, immer mehr psychische Auffälligkeiten. Es gibt auch heute viele Leute, die halten sie auch für Tiere. Das wird jetzt geschützt. Da sagt man ja, ja, das ist so, das muss man respektieren, wenn sich jemand als Fuchs fühlt. Wisst ihr, ich sehe darin Anzeichen durchaus des Gerichts. Gott lässt diese Menschheit, wenn sie nicht will. Bis zur totalen Entmenschlichung und Erniedrigung kann das dann gehen. Man sinkt ganz tief hinab. Aber ich will es nochmal betonen, es ist dieses Doppelte. Gott lässt den Menschen in sein Unglück gehen, aber es ist auch sein Gericht. Gott handelt hier ganz deutlich. Ein Jahr lang hat er ihm Zeit gegeben zur Umkehr. Dann war der Moment gekommen und es traf ihn, was schon längst angekündigt war. Deswegen sagt auch der Hebräerbrief, solange es heute heißt, solange du morgens aufstehst und ein neuer Tag beginnt, hast du die Chance, Gott die Ehre zu geben, ihn zu suchen. Und wir lesen, dass Gott den Nebukadnezar nicht gedemütigt hat, einfach weil er Freude an der Strafe hat oder so. Es ist nie Gottes letztes Ziel, zu strafen, sondern es ist das letzte Ziel, dass Menschen das Heil finden. Und wir lesen, dass es bei Nebukadnezar tatsächlich in dieser Richtung gewirkt hat. Es gibt ein Happy End in dieser Geschichte.
Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu achten sind. Er macht's, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zurück und meine Herrlichkeit und mein ganzer Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Macht. Darum lobe, ehre und preise ich den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz einhergeht, den kann er demütigen.
Es ist interessant, dass in diesem Kapitel 4 im Danielbuch der König Nebukadnezar selber zu Wort kommt in der Ich-Form. Ich glaube, dass er sich am Ende wirklich bekehrt hat. Vorher ja nicht, ne? In Kapitel 1, ich erinnere nochmal die Daniel und seine drei Freunde, sie machen sich nicht unrein mit den Speisen des Königs, da lässt er sie gewähren und sieht, das geht eigentlich alles gut aus mit ihrer Ernährung, die sie als Juden halt verpflichtet waren einzuhalten. Und dann die Traumdeutung, Kapitel 2, kriegt er einen Hinweis von Gott. Und da sagt er, ach, der Gott der Juden ist größer als alle anderen Götter. Merkt ihr, da ist er noch ganz in seinem Vielgötterglauben und sagt nur, ach naja, die haben einen großen Gott, der ist größer vielleicht als die anderen. Da ist keine Bekehrung zu dem lebendigen Gott. Er hält fest an seinem Götzendienst. In Kapitel 3 lässt er diese Statue errichten, die alle anbeten sollen. Und bei Todesstrafe erlebt Gott, rettet seine Heiligen auf wundersame Weise. Ach, da erlässt er ein Gebot und sagt, niemand darf den Gott dieser Juden lästern. Aber er selber betet diesen Gott nicht an. Und dann jetzt Kapitel 4, wo Gott noch einmal seine Gnade zeigt in dieser drastischen Geschichte. Ich möchte das sehr, sehr betonen. Es ist schnell gesagt, dann sagt man, naja, Gott straft die Menschen, wenn irgendwas geschieht. Nee, nee, seht das mal so nicht. Ich weiß ja auch nicht, was in eurem Leben so ist an Dingen. Gott hat nicht Lust und Freude zu strafen, sondern Gott hat Lust und Freude zur Umkehr zu rufen. Und wenn es in Güte und Milde nicht fruchtet, dann muss er manchmal andere Wege beschreiten, strengere Wege, härtere Wege. Aber er ist darauf gerichtet, den Menschen zu erheben, wirklich zu erheben, in einem geistlichen Sinne, nicht wie wir selber das tun, wir stellen uns selber auf einen Sockel in Stolz und Anmaßung, nicht? Und wenn Gott aber uns erhebt, ist das etwas ganz anderes. Darauf ist es gerichtet, auf Segen und Heil ist Gottes Gedanke gerichtet, nicht auf Strafe. Aber es musste hier Nebukadnezar diesen harten Weg beschreiten und so tief stürzen und dann bekennt er aber am Ende, zum ersten Mal betet er persönlich und sagt, ich preise und ehre den, der ewig lebt. Gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu achten sind. Sind das Worte aus dem Mund eines Königs, der das größte Reich beherrschte der Antike damals? für den alle Menschen für nichts zu achten sind, das heißt auch ich, Staub. Staub ist der Mensch, eine Blume, die blüht und vergeht. Und das bekennt er jetzt, er gibt es zu, zeigt sich eine ungewöhnliche Demut. Und wenn es stimmt, dass er in der Ich-Form hier so schreibt, ich bin mal gespannt, ob irgendwann in den Archiven die Archäologen mal eine Tontafel finden, wo Ähnliches berichtet ist. Es gibt so viele Beispiele schon für Dinge, wo man lange gesagt hat, ach die Bibel, die Bibel, und dann findet man auf einmal Dinge. Es gibt etliche Könige in Israel, da haben die Archäologen, die Historiker und selbst Theologen bestritten, dass die Bibel recht hat, die hat es gar nicht gegeben. Jetzt auf einmal in den letzten 20 Jahren sind Dinge gefunden worden, Siegelabdrücke, die bestätigen das. Und habe ich einen großen Professor gehört, einen Vortrag, der sagt, so ist die Art des lebendigen Gottes. Solche Menschen machen immer ein pompöses Zeug. Wie handelt Gott? Er spricht durch Dreck. Da wird ein bisschen was ausgegraben und auf einmal sieht man, die Worte sind ja doch wahr, nicht? Ist alles wahr, was geschrieben steht. Irgendwann findet man vielleicht auch diese Tafel, wo Nebukadnezar den höchsten Gott bekennt. Und er gibt Gott Recht, indem er sagt, niemand kann ihm sagen, was machst du? Niemand kann Gott zur Rechenschaft ziehen. Dann frage ich mal auch in unsere Kirche hinein, sind wir schon an dem Punkt, dass wir sagen, wir können Gott nicht zur Rechenschaft ziehen und sagen, wie kann er dies tun, wie kann er das tun, wie kann Gott zulassen in der Ukraine, in Gazastreifen, wie kann Gott das da zulassen, hier stürzt eine Brücke ein, da kommen Menschen um, wie kann Gott? Wir maßen uns immer an, Gottes Richter zu sein, selbst auch Theologen von den Kanzeln. Eine Schande ist das. Hier dieser große König sagt, niemand kann Gott zur Rechenschaft ziehen. Sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht, so bitter sie sein mögen. Nebukadnezar sagt nicht, womit habe ich das verdient, dass ich 7 Jahre im Dreck leben muss. Wusste er genau, womit er das verdient hatte. Und dass Gott ihn gedemütigt hat. Und das erkennt er an. Und deswegen halte ich das für eine echte Bekehrung, dass er seine Sünde anerkennt, indem er sein Geschick entsprechend einordnet und sagt, wer stolz einhergeht, den kann Gott demütigen. Damit sagt er ja, na klar, ich bin ein aufgeblasener Sack gewesen. Auf dem Dach meines Palastes und von der Ehre meiner Herrlichkeit gesprochen. Und deswegen geschah mir das auch durchaus recht. Er bekennt sich des Stolzes schuldig und er gibt von seiner Geschichte, die für einen König doch peinlich ist, einen Bericht und schweigt nicht. Und das heißt, er gibt Zeugnis seines Glaubens. Als König in seinem Königreich gibt er Zeugnis seines Glaubens darüber, dass Gott gerecht ist, dass er den Lauf der Welt in Händen hat und auch die persönlichen Lebensgeschichten in Händen hat. Und damit ist er durchaus ein Vorbild, finde ich, auch für uns heute, dass wir Zeugnis geben, dass wir sagen, wir geben Gott Recht in seinen Wegen. Wir stellen uns gegen die Meinung dieser ganzen Welt, die sagt, ach ja, wir sind Richter über Gott, nicht? Wir halten dagegen und sagen, nein, Gott ist gerecht und wahrhaftig ist, was er tut. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Ich bin mir sicher, dass auch unsere Welt, die wird noch sehr gedemütigt werden von Gott, denn sie ist ersoffen vom Stolz. Als könnten wir alles erklären und könnten uns zu Maßen Richter machen über Gottes Angelegenheiten und schieben das alles weg. Und da wird die Menschheit erkennen müssen, wie weit sie damit kommt. Auch unser Land, es fängt schon an. Es bröckelt. Der Prophet Jesaja hat einmal eine Prophetie gesagt, eure Sünde der Auflehnung gegen Gott, es ist wie in einer großen Mauer, wo schon Risse sind und rieselt so ein bisschen. Man kann es erkennen. Und dann stürzt sie plötzlich ein. So wird das sein mit unserer Gesellschaft und wir sollen vorbereitet sein. Wir sind Christen. Wir sind von Gott erkauft. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, dass wir Kinder Gottes sein, Erben des Himmelreiches. Wir hängen unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt. Wenn hier so vieles zu Bruch geht, wenn so viel Reichtum schwindet und Sicherheiten, wo die Menschen jetzt auf den Straßen sind oder sich in ihre Häuser immer mehr zurückziehen aus lauter Angst und Panik vor Verlust, nicht? Verlust unseres Reichtums, unseres Wohlstandes, unserer Sicherheiten, also das macht den Leuten Angst. Wir sind nicht dazu berufen, dass uns das Angst macht. Wir sind dazu berufen zu sagen, Gott hat seine Werke in dieser Welt und wie immer die aussehen, das ist uns nicht wurscht. Daniel war barmherzig auch über seinen König, es ist uns nicht wurscht, aber es macht uns doch keine Angst, sondern wir sagen, wenn diese Gesellschaft gedemütigt werden muss von Gott, weil sie so aufgeblasen ist, dann möge es so sein, damit viele, viele Menschen zur Umkehr finden. Und wenn wir sie nötig haben, dann gebe Gott uns Gnade, dass wir zur Umkehr finden durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.